So, also nochmal guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten angenehme Ostertage. Waren ja leider ganz kurze Ferien, also bei uns ist nur eine einzige Veranstaltung jetzt ausgefallen. Ich weiß nicht, sind Sie da geblendet auf den Plätzen mit Sonne? Wir können das Ding runter machen. Also, sollen wir was dran tun? Okay, also dann mit optimalen Lichtbedingungen. Ich glaube, das ist die Folie, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren. Wir haben uns ja angefangen, mit Interrupts unter Linux zu beschäftigen und hatten schon gesehen, dass also so eine Unterteilung in eine Top-Half und eine Bottom-Half, also eine obere und eine untere Hälfte der Interrupt-Behandlung stattfindet. Da kommt gleich noch eine Folie, die etwas genauer darauf eingeht. Aber der Sinn ist halt, dass man unterscheidet zwischen den wichtigen Sachen, die sofort passieren müssen, die sich dann auch nicht nochmal weiter unterbrechen lassen. Also solange diese wichtige Abarbeitung läuft, kann nichts anderes passieren. Und eben einem unwichtigeren Teil, der dann irgendwann später ausgeführt wird, der auch noch zu dieser Interrupt-Behandlung dazugehört, aber nicht diese hohe Priorität hat, dass es sich nicht unterbrechen ließe oder so. Das sind dann die Sachen, wo es nicht tragisch ist, wenn in der Zwischenzeit was anderes läuft. Und was ganz interessant ist, ist mal zu sehen, dass es verschiedene Kontexte und Ebenen gibt, wo Code laufen kann. Und das hat was damit zu tun, zum Beispiel, ist Code unterbrechbar durch Interrupts, ja oder nein? Und hat Code die Möglichkeit, auf sogenannte Kernel-Speicherbereiche zuzugreifen? Also das sind die Speicherbereiche, die das Betriebssystem für seine eigene Operation verwaltet. Ja, da sind also keine Prozess- oder Programmdaten drin, sondern das sind praktisch nur die Dinge, die nötig sind, damit das System selber läuft. Auf der einen Seite eben dieser Kernel-Speicherbereich und dann hat ja jeder Prozess einen eigenen Speicherbereich, was wir uns im Detail erst, wenn wir das Thema Speicherverwaltung beginnen, anschauen werden. Aber das Wesentliche ist hier an dieser Stelle schon mal, dass Sie eben auch unterscheiden können anhand des Kontextes, ja, in dem sich das ganze System gerade befindet, ob eben Zugriff auf den Kernel-Speicher besteht, ob Zugriff auf den Speicher von einzelnen Prozessen oder Programmen besteht, oder vielleicht sogar beides. Sie können sich vorstellen, es muss irgendwelche Dinge im System geben, die beides machen können, einfach damit ein Programm in der Lage ist, irgendwie auf Hardware zuzugreifen. Aber das wird immer so aussehen, dass also das Programm, ja, der Prozess irgendwie den Wunsch hat, Daten von irgendeinem Gerät in seinen Speicherbereich reinzukriegen, damit er das auslesen kann. Und dann muss ja irgendwie die Kommunikation zwischen dem Kernel, also dem Betriebssystemkern selber und dem Programm laufen. Und dafür gibt es eben Bereiche, in denen Zugriff auf beide Speicherteile möglich ist. Wir haben also zunächst mal diesen User-Kontext. Ja, das ist das, wo praktisch die Programme normal drin laufen. Deswegen User, weil es das ist, was normale Anwender erreichen können. Und Sachen, die im User-Kontext laufen, sind also immer nur normale Prozesse oder Threads. Und die sind grundsätzlich unterbrechbar, und zwar sowohl durch Hardware- als auch Software-Interrupts. Und das kann auch, man kann aus dem User-Kontext heraus System-Calls aufrufen. System-Calls werden wir dann noch sehen. Das sind die Möglichkeiten, die das Betriebssystem bereitstellt, damit sie bestimmte Standardfunktionen, wie zum Beispiel Datei öffnen, Sachen aus Datei lesen und so weiter, dass sie das verwenden können. Und man würde jetzt vielleicht meinen, naja gut, das sind irgendwelche Elementarfunktionen des Betriebssystems, die wird es wohl immer geben, die gibt es aber nicht immer. Also System Calls kann man nicht in jedem Zustand aufrufen, sondern das ist etwas, was eben unter anderem aus normalen Programmen heraus möglich ist. Dann gibt es diesen Prozesskontext. Da kommen Sie immer dann rein, wenn Sie als Prozess versuchen, irgendwas Privilegiertes zu tun. Ja, da werden Sie immer über so eine Art System Call gehen müssen. Also Sie werden versuchen, eine Funktion des Betriebssystems aufzurufen. Und wenn Sie das tun, dann wechselt praktisch Ihr Prozess aus dem User-Kontext in den Prozess-Kontext. Und in diesem Kontext hat er dann die Möglichkeit, sowohl auf den Kernel-Speicher als auch auf seinen eigenen Prozessspeicher zuzugreifen. Ja, aber nicht zum Beispiel auf den Speicher von nochmal dritten Prozessen, die vielleicht auch noch laufen. Das hier ist dann nur noch durch Hardware-Interrupts unterbrechbar, weil das von der Priorität her schon ein bisschen was Wichtigeres ist. Ja, sobald Sachen in den Kernel irgendwie eintreten und im Kernel Dinge machen, will man die eigentlich möglichst schnell da wieder raus haben. Und dann gibt es als nächsten Block den Kernel-Kontext. Da sind wir jetzt in Funktionen, die der Kernel selber ausführt als Teil seiner Verwaltung. Also da geht es nicht darum, dass ein einzelner Prozess irgendwelche Funktionen des Kernels nutzt, sondern das sind so Sachen wie die Speicherverwaltung, das Scheduling, also entscheiden, welcher Prozess wann drankommt. Das sind die Sachen, die praktisch die Hauptaufgaben des Kernels darstellen, was auch dann schon ständig irgendwie arbeitet, wenn sie gar keine Prozesse starten oder so. Na, der Kernel ist immer aktiv und macht irgendwas. Und in dem Bereich ist es so, dass da nur Zugriff auf den Kernelspeicher ist. Na, sie kommen da nicht an die Speicherbereiche von irgendwelchen Prozessen ran. Also selbst Teile des Kernels sind oder werden davon abgehalten, einfach irgendwie in den Prozessen rumzumanipulieren. Ja, und dann gibt es noch den sogenannten Interrupt-Kontext. Da sind sie immer drin, wenn irgendwie gerade Interrupt-Abarbeitung stattfindet. Da sehen wir gleich auch noch was zu. Man kann das Ganze noch aus einem anderen Blickpunkt betrachten. Ja, das ist einigermaßen lesbar. Indem Sie sich angucken, was für Ebenen gibt es. Ja, Sie haben hier oben die User-Ebene, wo hier die zwei gestrichelten Linien drunter sind. Da laufen praktisch die normalen Anwendungen in Form von Prozessen und Threads. Und alles, was nicht solche Anwendungen sind, das gehört alles irgendwie in den Kernel rein. Ja, das ist jetzt natürlich von der optischen Darstellung her, also in einem echten System ist es natürlich so, dass der Kernel einen ganz kleinen Teil irgendwie belegt und der ganze Speicher irgendwie mit Programmen gefüllt ist. Aber das soll ja eine logische Darstellung irgendwie der Ebenen, die es gibt, sein. Ja? Also das soll nicht ausdrücken, wie viel Speicher jetzt von irgendwas belegt wird. Das ist einfach nur ein Schema, was eben die verschiedenen Ebenen darstellt. Und im Kernel haben sie halt diese verschiedenen Bereiche, Kernel-Ebene, Soft-Interrupt-Ebene und hier unten Interrupt-Service-Routinen-Ebene. Das sind die Interrupt-Händler, über die wir gesprochen haben. Ja, wo also, wenn ein Treiber für irgendein Gerät unter Linux eingebaut wird, also geladen wird als Modul, dann meldet er eine Interrupt-Service-Routine an, die dann später angesprungen wird, wenn dieses Gerät einen Interrupt ausgelöst hat. Und ja, das ist hier schlecht lesbar, hier steht Hard Interrupt, also das ist echt um Hardware-Interrupts geht. Und diese ganzen Pfeile, die Sie da jetzt sehen, bedeutet, wer kann wen unterbrechen. Na, also wenn ein Pfeil hier von A nach B geht, heißt das, A kann durch B unterbrochen werden. Also zum Beispiel, was nehmen wir als Beispiel, wenn Sie gerade dabei sind, hier auf dieser Ebene einen System Call zu bearbeiten. Diese System Calls sind auch Soft Interrupts und es tritt ein Hardware Interrupt auf, dann wird er das unterbrechen. Und je nachdem, was für eine Art von Hardware Interrupt Sie haben, ist es auch möglich, dass ein neuer Hardware Interrupt die Behandlung eines anderen Händlers sozusagen unterbricht. Ja, also relativ komplexes Bild. Sie müssen dieses Bild mit allen Pfeilen nicht auswendig lernen. Das wird nicht, werde ich nicht in der Form abfragen. Geben Sie bitte genau an, wer wen unterbrechen darf oder sowas. Das passiert nicht. Wir werden etwas später mal ein Beispiel sehen, was etwas lebensnaher ist, wo also Zugriff auf eine Platte stattfindet, ja, in dem so eine Read-Funktion aufgerufen wird und dann kommen wir durch die verschiedenen Ebenen durch und dann sehen Sie das nochmal genauer. Gut, an der Stelle komme ich nochmal zurück zu diesen Top- und Bottom-Halves. Ja, also diese zweigeteilten Interrupt-Behandlungsroutinen. Und es ist jetzt so, dass also diese Top- und Bottom-Half, was eigentlich ein hübsches Bild ergibt, da haben sich die Begriffe geändert mit Kernel-Version 2.6. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre älter. Wurde diese Bottom-Half umbenannt und heißt jetzt Tasklet. Ja, und Tasklet wahrscheinlich, weil es sowas Ähnliches wie ein ganz kleiner Prozess ist. Ja, es wird nicht in die Prozessliste irgendwie eingetragen, aber diese Tasklets werden auch wie etwas Ähnliches, wie Prozesse verwaltet vom Kernel und können mal ausgeführt, mal unterbrochen werden und so weiter. Und wie schon gesagt, was eben zunächst passiert ist, dass immer erst diese Top-Half ausgeführt wird. Na, sobald ein Interrupt auftritt, wird geguckt, welche Interrupt-Behandlungsroutinen gibt es dafür, wer könnte dafür zuständig sein. Die werden dann der Reihe nach alle, die sich für einen bestimmten Interrupt angemeldet haben, werden alle aufgerufen und gucken, ob sie was damit zu tun haben mit dem Interrupt. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt. Und wenn sie nicht zuständig sind, dann beenden sie sich einfach und sagen, ist nicht mein Ding. Und irgendwann ist halt auch der Richtige dran und der sagt dann, okay, das ist für mich der Interrupt und den werde ich jetzt bearbeiten. Und dann fängt eben diese Top-Half praktisch an und macht erstmal die allerwichtigsten Sachen. Ja, das sind in der Regel Sachen, die irgendwie zeitkritisch sind. Na, typisches Beispiel sind so I/O-Geräte, die einen begrenzten Puffer für irgendwelche Daten haben. Und wenn jetzt über so ein I/O-Gerät so ein kontinuierlicher Fluss von Daten reinkommt, dann werden die ja immer in diesen geräteinternen Puffer irgendwie reingeschrieben. Und der Puffer kann natürlich volllaufen. Und deswegen jedes Mal, wenn was im Puffer landet, wird so ein Interrupt ausgelöst. Und das Ziel ist dann, dass das Betriebssystem sich die Daten aus dem Puffer rausholt und den Puffer entsprechend wieder vergrößert, dass wieder mehr Platz ist. Und wenn Sie jetzt nicht hinterherkommen im Betriebssystem, also zu langsam darin sind, diese Interrupts zu bearbeiten, dann kann es Ihnen eben passieren, dass bei so einem Gerät der Puffer vollläuft und dann gehen Informationen verloren. Na, je nachdem, wie dieser Puffer aufgebaut ist, fängt er dann an, die ältesten Werte wieder zu überschreiben, weil er in so einem Kreis irgendwie durchläuft und dann haben Sie Daten verloren oder er schreibt einfach nichts mehr in den Puffer rein und dann gehen auch Daten verloren. Wenn das irgendwie Messwerte sind, die Sie in, keine Ahnung, tausendstel Sekunden oder sowas erheben, weil sie die für irgendwas brauchen, dann würden sie halt Sachen verlieren. Und deswegen also dieser zeitkritische Teil, der wird sofort ausgeführt. Solange der aktiv ist, sind alle anderen Unterbrechungen verboten. Weil wenn es zu einer Unterbrechung kommen würde, dann könnte es sein, dass irgendwas durch die Unterbrechung gestartet wird, was wieder Ewigkeiten an Zeit benötigt und dann haben sie schon wieder ihre Daten nicht rausgezogen. Das heißt, in dem Moment, wo die Top-Half von dem Interrupt-Händler läuft, da wird nichts anderes passieren, andere Interrupts werden ignoriert. Und das Ding hat dann im Gegenzug natürlich die Verantwortung, so schnell wie möglich seine Aufgaben zu erledigen, weil so ein komplett für Interrupt gesperrtes System immer unerfreulich ist. Ja, prinzipiell will man ja Interrupts behandeln. Also wird dieses Ding halt nur die Daten, die jetzt sofort gelesen werden müssen, lesen. Und alles Weitere, was noch in diesen Treiber vielleicht reingehört, also mache ich irgendwas mit den Daten, werte ich die vielleicht aus, treffe ich basierend auf den Daten irgendwelche Entscheidungen, dass jetzt irgendeine Anwendung informiert werden muss, dass sie irgendwas tun soll und so weiter. Das ist alles nicht so zeitkritisch und das kann man auslagern in diesen zweiten Teil, der dann eben Bottom-Half oder Tasklet heißt. Und das wird im Prinzip auf eine ähnliche Weise erzeugt, wie sie Prozesse mit einem Fork irgendwie erzeugen. Nur, dass es halt speziellen Code gibt, der sich mit diesen Tasklets beschäftigt. Und diese Tasklets werden eben auch nicht in einer Prozessliste als Prozess geführt, sondern sind einfach eine eigene Kategorie von Sachen, die irgendwann mal laufen können. Okay, und was halt auch noch wichtig ist, diese Tasklets, die sind dann wieder unterbrechbar. Das war ja der Sinn des Ganzen, dass wir die nicht so wichtigen Teile auch mit entsprechend niedrigerer Priorität behandeln. Ja, es gibt also eine eigene Verwaltungsstruktur für diese Tasklets, Tasklet Struct. Diese Dinge laufen im Kernel in diesem Interrupt-Kontext, den wir vorhin gesehen haben. Und die Tasklets können nochmal unterschieden werden in zwei Typen, die also einfach unterschiedliche Priorität haben. Es gibt diese Tasklet High Schedule Variante, die wird im Prinzip direkt gestartet, wenn der normale Interrupt-Händler beendet wurde, also wenn die Top-Half zu Ende ist. Ja, das heißt, wenn Sie so ein High-Schedule-Ding haben, dann haben Sie im Prinzip einen Ablauf wie mit einem klassischen ungeteilten Interrupt-Händler. Ja, also es läuft die Top-Half und dann sofort hinterher die Bottom-Half. Aber der Unterschied ist trotzdem da, in dem Moment, wo Sie dann wechseln in diese Bottom-Half rein, werden die Interrupts wieder eingeschaltet. Ja, dann können wieder weitere Interrupts auftreten. Also dann haben Sie immer noch das erreicht, dass Sie wieder die Unterbrechbarkeit haben. Aber Sie versuchen immer noch, das möglichst schnell auszuführen. Weil sie sagen, auch das, was in der Bottom Half, in dem Tasklet passiert, das ist mir immer noch wichtig genug, dass ich auch darum bitte, dass es sofort bearbeitet wird. Und je nachdem, was es für Sachen sind, ist es ihnen vielleicht völlig egal, ob ein bisschen Zeit vergeht, bis das Zeug mal drankommt. Und dann können sie diese Standardkategorie oder Standardpriorität Tasklet Schedule verwenden. Und dann lässt sich das etwas mehr Zeit. Ja, die exakte Bedingung, wenn keine Software Interrupts mehr anliegen. Software Interrupts sind da Sachen, die aus Prozessen heraus gestartet werden. Und das würde also bedeuten, dass in diesem Fall bei dem Standard Tasklet Schedule die Abarbeitung dieser Tasklets dann noch weniger wichtig ist als Betriebssystemaufrufe, die aus irgendwelchen Prozessen herauskommen. Ja. Während diese Tasklet High Schedule, die wären wichtiger, die würden zuerst abgearbeitet. Okay, das war so ein ganz kleiner Einblick in Interrupt Handler. Wenn Sie das genauer sich anschauen wollen, habe ich hier einfach mal zwei Literaturangaben, die sich sehr ausführlich mit dieser Interrupt-Behandlungsgeschichte beschäftigen, wie das unter Linux geht. Haben Sie bis zu dem Zeitpunkt Fragen zum Thema Interrupt-Behandlung? Keine Fragen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Block, der aus sehr vielen Folien besteht, durch die ich aber ganz, ganz schnell durchgehen werde, weil das alles nur Funktionen, also Systemfunktionen sind, die Sie unter Linux aufrufen können. Es geht jetzt um System Calls. Zunächst mal, was ist also prinzipiell ein System Call? Wir haben jetzt schon ein paar Mal immer darauf vorgegriffen, dass wir uns damit beschäftigen werden. Die Grundidee ist ja immer, Ihr Betriebssystem kapselt Ihnen Zugriff auf alle möglichen Ressourcen. Ja, und die Prozesse sollen nicht direkt die Möglichkeit haben, auf Hardware oder auf Teile des Speichers, das ist ja auch Hardware, irgendwie zuzugreifen, sondern das soll gekapselt werden, damit es zum Beispiel koordiniert werden kann, ja, also dass nicht irgendwie parallele Zugriffe aneinander in die Quere kommen und auch, dass zum Beispiel sowas wie Rechtevergabe geprüft werden kann. Also Ihre Prozesse kriegen die echte Hardware nie zu sehen, sondern praktisch nur so eine Art virtuelle Maschine. Und so wie Sie in Ihrem Programm irgendwelche CPU-Instruktionen drin haben, mit denen Sie ein bisschen rumrechnen können und irgendwelche Sprungbefehle ausführen, so haben Sie auch die Möglichkeit, System Calls abzusetzen. Was man typischerweise so macht, dass man Software Interrupts dafür verwendet. Das ist eine spezielle Prozessoranweisung, da laden Sie irgendeinen Wert in ein Register rein, um zu sagen, welchen Software Interrupt Sie auslösen wollen und dann können Sie den halt auslösen. Und das führt dann dazu, dass in praktisch den Kernel-Modus gewechselt wird, ja, und das Betriebssystem jetzt erkennt, welchen Wert Sie in das Register reingeschrieben haben und weiß dann, aha, Sie wollen System Call Nummer 17 ausführen. Also ich gehe mal schon auf die nächste Folie. Da sehen Sie einfach die ersten 38 System Call Nummern, wie sie in Linux definiert sind. Und da finden Sie dann so klassische Sachen wie zum Beispiel Exit. Ja, Exit ist der System Call, der ein Programm abbricht. Oder Fork, der System Call, der System Call, der einen neuen Prozess erzeugt. Und auch das ganze Zeug mit Zugriff auf Dateien, neue Dateien erzeugen, symbolische Links, alles, wo Sie auch so Kommandozeilentools für haben oder was Sie eben in Ihre C-Programme direkt einbauen können, das wird letzten Endes alles in System Calls umgesetzt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Genau. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Prinzip hinter den System Calls. Und die sind eben so umgesetzt, dass sie bei den meisten Betriebssystemen über diese Software Interrupts funktionieren. Man könnte sich auch andere Modelle vorstellen, aber das ist eigentlich die Standardvariante. Weil einfach durch diese Software Interrupt-Geschichte sie automatisch diesen Wechsel vom Prozessmodus, ja, also wo sie im User-Mode sind, in den Kernel-Mode hinbekommen. Gut, und was ich Ihnen dann jetzt zeigen wollte, war ein Beispiel. Oberhalb der System Calls gibt es dann auch die Bibliotheksfunktionen. Na, also in der Regel werden Sie nicht sowas wie Open und Read benutzen, um eine Datei zu öffnen und da drin was zu lesen, was es jetzt als System Calls gibt, sondern typischerweise werden Sie sowas wie F-Open und F-Read benutzen. Das sind dann Higher-Level-Bibliotheksfunktionen, die erweiterte Möglichkeiten bieten, na, wo Sie irgendwie bequemer oder komfortabler auf Dateien zugreifen können. Dann entsteht so eine ganze Pyramide. Ich weiß nicht, können Sie diese kleine Schrift lesen überall? Ich kann es auch nicht wirklich irgendwie beeinflussen, die Größe hier. Größer kriege ich es nicht. Gucken wir uns einfach mal an, wie das der Reihe nach vor sich geht. Das fängt praktisch da oben an im User Mode. Ja, Sie haben die Anwendung. Die Anwendung ruft diese Bibliotheksfunktion fread auf. Die Anwendung ist ja mit der Bibliothek zusammen verlinkt, also ist ein Binary, sodass da praktisch direkt reingesprungen werden kann. Da sind Sie immer noch im User-Mode, ja, weil die Bibliothek ist durch das Binden oder Linken ist es Teil Ihres Programmes geworden. Okay, fread macht dann irgendwas, wertet Ihre Parameter aus, die Sie da angegeben haben und stellt schließlich fest, da werde ich wohl einen Read-Aufruf absetzen müssen. Und an der Stelle springen Sie dann in dieses Read rein und das führt jetzt dazu, dass ein Software Interrupt ausgelöst wird, ja, weil Read ist ein System Call und in dem Moment, wo Sie also das tun, wenn dieser System Call ausgeführt wird, dann wechseln Sie praktisch in den Kernel-Modus rein. Ja, und es ist dann Aufgabe der Behandlungsroutine für den System Call natürlich auch zu gucken, dürfen Sie das überhaupt? Ja, dass Sie nicht versuchen, irgendwie eine Datei zu lesen, die irgendein anderer Prozess gerade geöffnet hat, wo Sie irgendwie an eine Handle-Nummer drangekommen sind. Und jetzt sind wir also auf einer Ebene, dass dann letzten Endes geguckt werden muss, gut, was mache ich jetzt mit diesem Read-Call? Ja, die Behandlungsroutine praktisch, ja, für diesen System Call, die wird schauen, was ist das, wovon wollen Sie da überhaupt lesen? Ja, das kann ja sein, dass Sie zum Beispiel was aus dem Hauptspeicher lesen wollen, weil Sie mit irgendeiner Memory-Mapped Datei arbeiten. Es kann sein, dass Sie was von der Platte lesen wollen, ja, oder von einer CD. Also es sind möglicherweise unterschiedlichste Treiber zuständig dafür und auch dieser einfache Lesebefehl, der in der Regel sowas ist wie lies einen Block von irgendwo, den müssen Sie vielleicht noch in mehrere separate Lesebefehle aufteilen, je nachdem wie der Zugriff auf Ihre konkrete Hardware geregelt ist. Das heißt also, es wird dann letzten Endes geguckt, ich muss bestimmte Instruktionen an irgendeinen Hardware-Controller schicken. Ja, und dann sind wir hier bei diesem Driver Read. Na, wir sind also jetzt schon weiter abgetaucht und wissen genau, mit welchem konkreten physikalischen Device-Gerät wir reden. Und schließlich wird dann irgendwann dieser Zugriff auf die Hardware formuliert. Und jetzt wird also wirklich dann eine IO-Operation vom Treiber angestoßen. Und in dem Moment, das wissen wir ja, wenn eine IO-Operation ausgelöst wird, dann wird der zugehörige Prozess, der die angestoßen hat, der wird schlafen gelegt, also wechselt in den Zustand blockiert und dann passiert erstmal nichts. Ja? Also dieser Prozess ist jetzt erstmal weg, der ist blockiert. In der Zwischenzeit werden dann andere Prozesse laufen und irgendwann kommen dann die Daten zurück. Ja? Also das Gerät ist irgendwann fertig mit dem Übertragen der Daten in irgendeinen Speicherbereich oder sowas und löst dann einen Hardware-Interrupt aus. Der führt dazu, dass eben ein Interrupt-Händler gestartet wird. Zunächst mal so ein generischer, das was hier steht, ist System Interrupt Service Routine. Das ist also irgendwas, was für diese Interrupt-Nummer generisch sich das anguckt. Und das passiert jetzt dieses Schauen, wie viele mögliche Treiber sind für diese Interrupt-Nummer registriert. Und irgendwo finden Sie dann den richtigen, zum Beispiel für den Plattenzugriff, also letzten Endes für den Zugriff auf den Plattencontroller. Und da startet dann dessen Top Half, ja, macht das Wichtigste, wie besprochen, überträgt also irgendwelche Daten, wahrscheinlich von diesem Puffer in den Speicherbereich, und ruft dann das Tasklid auf, also diese Bottom Half. Und an der Stelle ist es dann so, dass das Tasklet dann praktisch einen Wert überträgt in den Speicher von diesem Driver Read. Ja, also es kann jetzt praktisch an der Stelle der Prozess aufgeweckt werden und diese Funktion, die also die Informationen vom Gerät angefordert hat, die bekommt einen Wert zurück. Hatte ich mir dazu noch was aufgeschrieben? Ja, genau, ich hatte dazu noch hier stehen, dass also in diesem Beispiel, wenn wir dieses Lesekommando machen, dass dann hier das Tasklet dafür zuständig ist, dass praktisch der Prozess wieder aufgeweckt wird. Es ist aber auch möglich, dass schon die Top-Half hingeht und den Prozess wieder weckt. Ja, also ob es die Top- oder die Bottom-Half ist, hängt einfach davon ab, wann es sinnvoll ist, den Prozess zu wecken. Ja. Es kann, ja?
Ja.
Es kann sein, dass eben die Top-Half schon Dinge so weit vorangebracht hat, dass es vernünftig ist, den Prozess jetzt wieder zu aktivieren, weil er schon irgendwas hat, wo er mit arbeiten kann. Oder in diesem Beispiel ist es halt so gelöst, dass erst das Tasklet die Daten an die richtige Stelle schreibt, von wo aus der Gerätetreiber dann praktisch die Möglichkeit hat, die Sachen wieder auszulesen und dann geweckt werden kann. Und dann an der Stelle ist eigentlich alles Spannende schon passiert. Jetzt wird einfach nur nochmal durch die Kette der verschiedenen Aufrufe hangeln wir uns wieder hoch nach oben und wandern dann hier beim Rückgabewert praktisch von diesem IO-Read an Read, wandern wir auch wieder zurück in den User-Space und dann kriegt irgendwann auch die Library-Funktion F-Read das Ergebnis und dann haben sie es in irgendeiner Variable stehen, wo sie es reingeschrieben haben und können weitermachen. Ihre Frage war jetzt?
Also das F-Read befindet sich in der C-Library.
Ja.
Und das Read findet sich ist im Kernel implementiert.
Ja, das Read kommt vom Namen her doppelt vor. Das Read ist einmal auch eine Funktion, die Sie in C verwenden können und gleichzeitig ist es aber ein System Call. Das Read als Funktion und das Read als System Call haben schon dieselbe Syntax im Prinzip. Die verarbeiten dieselben Daten. Ja, aber sie haben halt eine Funktion read, damit sie nicht von Hand schreiben müssen, hau irgendwelche Argumente in irgendwelche Register rein und ruft dann, macht dann den Software Interrupt.
Ist aber auch in C implementiert, das Read, oder ist es schon
niedriger? Das ist Maschinensprache. Aber es ist ja egal, Sie können ja das als irgendwie External Function oder sowas, also dass Sie die Sachen in C benutzen können. Ich weiß es jetzt nicht genau, wahrscheinlich, wenn Sie reingucken, wird das Read eine C-Funktion sein, die dann irgendwie teilweise Maschinensprache-Code ausführt. Weil den System Call selber, da gibt es keinen C-Befehl für. Ja, also da müssen Sie ein Stück Maschinensprache drin haben. Aber das Wesentliche ist eben, dass Sie, wenn Sie schon auf der Ebene von Read sind, auch wenn es noch eine C-Funktion ist, dass diese Funktion genau die Möglichkeiten abbildet, die auch der System Call hat. Also da kommt nichts dazu und geht nichts weg, das ist genau dasselbe. Während F-Read eine andere Syntax hat und auch andere Bedeutung, also Sie können andere Dinge damit machen. Okay. Dann kommt jetzt die große Enzyklopädie der Standardfunktionen in C, also was Sie für wesentliche System Calls haben. Ich werde Sie nicht damit quälen, dass ich Ihnen die Inhalte dieser Folien jetzt irgendwie vorlesen werde, sondern ich gehe wirklich nur ganz schnell da durch, weil wir uns auch im Praktikum nochmal kurz damit beschäftigen werden. Also es sind so Sachen wie Open, ja, wo Sie Dateien zum Lesen und Schreiben mit öffnen können. Ich gehe wirklich ganz schnell durch die Folien. Wenn Sie die dann geöffnet haben, die Datei, dann kriegen Sie einen File-Descriptor und den können Sie benutzen, um aus der Datei eben Sachen zu lesen mit Read. Oder Sie können, ja hier ist ein Beispiel, das müssen wir uns jetzt auch nicht anschauen. Das Wesentliche ist einfach immer nur dieses Grundprinzip. Sie haben diesen File-Descriptor, den Sie aus dem Open oder aus dem Create zurückbekommen haben und in dem Moment ist die Datei offen und dann können Sie da mit rumhantieren. Und Sie können natürlich nur schreiben, wenn Sie die auch zum Schreiben geöffnet haben. Dann können Sie das write, den Write-Befehl verwenden. Und das Interessante ist eben einfach, diese ganzen Sachen sind nicht einfach nur Kommandos, die Sie in C irgendwie verwenden können, weil es eine Bibliothek dazu gibt, sondern das sind Geschichten, die alle auch als System Call direkt vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie genug gelesen und geschrieben haben, können Sie die Datei auch wieder schließen mit Close. Und ja, Exit haben wir schon von gesprochen, um Programme zu beenden. Und Fork, um neue zu erzeugen. Und was ich Ihnen noch, ja, Exec, um ein anderes Programm zu starten. Da habe ich Ihnen mal die ganzen Varianten, die es von Exec gibt, aufgelistet. Ich hatte ja schon mal gesagt, das ist eine ganze Familie von Kommandos, die sich nur darin unterscheiden, wie sie die Argumente übergeben. Und außerdem gibt es noch Varianten, die für das Programm nur den Namen nehmen, dann im Pfad suchen. Und andere, die das nicht tun. Ja, also die ganzen Dinger, die, welche sind es jetzt? Die ganzen Dinger, die ein P drin haben, die durchsuchen dann noch den Pfad. Ja, also da können Sie einfach ls reinschreiben und dann findet das Ding selber das Binary slash bin slash ls. Während bei den Dingern ohne P, da müssen Sie einen vollen Pfad zu etwas hin angeben. Ja, sieht man hier auch unten in dem Beispiel. Hier wird ein Editor VI gestartet. Wenn Sie diese ganzen System Calls benutzen wollen, werden Sie in der Regel eine Reihe von Header-Dateien einbinden müssen. Wenn Sie es sich leicht machen wollen, binden Sie die vier alle ein standardmäßig, dann haben Sie eigentlich die wichtigsten Sachen immer drin. Und ich glaube, es tut auch dem Programm nicht weh, wenn es irgendwie zu viele Header-Dateien drin hat, weil die Sachen wieder rausfliegen, die nicht gebraucht werden. Was ich aber noch mal kurz sagen wollte, ist, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen und diese Nummern angucken, dann sehen Sie, das sind halt irgendwelche System Calls, die in einer bestimmten Weise durchnummeriert sind. Und das sind Dinge, die sich potenziell ändern könnten. Ja, also wenn Sie ein uraltes Linux von vor 10 Jahren nehmen, dann sind die Nummern da vielleicht andere. Oder es gibt weniger Nummern. Oder noch besser, wenn Sie ein anderes Unix-System nehmen, ein FreeBSD oder sowas, oder ein Solaris, dann werden Sie im Prinzip die ganzen System Calls auch haben, aber die könnten im Vergleich zu dieser Tabelle völlig durcheinander gewürfelt sein. Na, also Sie dürfen sich nicht darauf verlassen, dass ein System Call eine bestimmte Nummer hat, sondern Sie dürfen sich nur darauf verlassen, dass wenn Sie praktisch Ihre C-Programme schreiben, dass dann die Sachen so aufgebaut sind, dass es eben in die richtigen System Calls umgebogen wird. Ja, aber wenn Sie zum Beispiel es irgendwie hinkriegen würden, ein Binary zu erzeugen, was schon diese direkten System Calls enthält und was irgendwie sich auf mehreren Betriebssystemen ausführen lässt, würde es wahrscheinlich trotzdem nur auf einem funktionieren, weil einfach die System Call Nummern sich von einem System zum anderen unterscheiden können. Und im Prinzip ist es auch völlig egal, welche Nummern das sind, weil Sie in Programmen nie direkt sagen werden, ich habe hier irgendwelche Daten und jetzt will ich System Call 27 aufrufen. Das macht man nicht in der Form, weil es dann auch nicht mehr portabel wäre. Damit Sie also für mehrere Unix-Systeme was programmieren können, verwenden Sie einfach diese Hüllen, ja, praktisch die eben die Befehlsnamen zur Verfügung stellen und der Compiler auf Ihrem System weiß dann halt, was er damit machen muss. Gut. Und an der Stelle sind wir auch mit dem Interrupt-Kapitel schon durch. Ich hatte Ihnen, glaube ich, versprochen, das ist ein kurzes Kapitel. Wir können dann schon früh in eine kleine Pause reingehen und werden dann danach mit dem Scheduling-Kapitel anfangen. Haben Sie noch abschließende Fragen?
Gibt es bei den System Calls oder auch bei den Klassenbibliotheken vom Betriebssystem, gibt es da irgendwie ähnliche Namenskonventionen von der Windows- und von der Linux-Welt? Oder sehen die vom Namen her komplett anders aus?
Die sehen komplett anders aus, aber Windows ist ja eingeschränkt POSIX-kompatibel. Das heißt, alles, was Sie unter Unix machen, können Sie auch unter Windows machen. Aber das ist dann eventuell nicht die optimale Variante. Ja, weil Windows hat sehr, sehr längliche Bezeichnungen auch, also die dann auch gut lesbar sind. Ja, wenn Sie irgendwas machen, das sind dann so direkt so 30 Buchstaben lange Funktionsaufrufe. Und die machen dann ganz andere Dinge als das, was sie sonst so machen. Aber wenn Sie in der API-Bibliothek von irgendwelchen Developer-Seiten von Windows nachgucken, dann werden Sie auch diese ganzen Unix-System-Calls finden. Also man kann mit relativ wenig Aufwand einfache Unix-Programme, die nur im Textmodus arbeiten, kann man auch unter Windows zum Laufen bringen. Was Windows nicht hat zum Beispiel ist Fork. Ja, also dieses Forken, das gibt es da nicht. Und ich glaube, dass auch im Rahmen von diesem POSIX-Kompatibilitätszeug das nicht drin ist. Also ein Prozess verdoppeln auf diese Weise, das können Sie nicht machen. Und das ist einer der wichtigsten System Calls unter Unix. Also das sind einfach unterschiedliche Architekturen, die anders arbeiten. Aber die Grundidee, dass es sowas wie System Calls gibt, das gibt es bei Windows auch. Da kommen Sie aber auch nicht mit in Berührung, genauso wie Sie mit den Dingern normalerweise bei der Unix-Entwicklung nicht in Berührung kommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Pause bis 9 und dann Scheduler. Also neues Thema, Scheduling. Ich habe ja den Scheduler immer schon mal erwähnt zwischendrin. Das ist so ein bisschen das Problem beim Thema Betriebssysteme. Die Sachen hängen alle irgendwie miteinander zusammen, ja, und Sie müssen es in irgendeiner Reihenfolge präsentieren und dabei immer schon ein bisschen vorweggreifen auf Sachen, die erst später beschrieben werden. Ich habe übrigens vor, diesmal zwei Themen parallel zu behandeln. Also wir werden gegen Ende der Veranstaltung uns ja den beiden großen Themen Speicherverwaltung und Dateisysteme noch widmen und ich bin gerade dabei, da integriertes Lehrmaterial zu erarbeiten. Vielleicht haben Sie das auch schon entdeckt. Ich habe so einen ersten Entwurf von einem Skriptkapitel auf meiner Webseite stehen. Das ist in englischer Sprache, weil ich das noch für andere Sachen brauchen werde. Und da versuche ich praktisch diese beiden Themen, Speicherverwaltung und Dateisysteme, immer im Wechsel. Ja, erst die einfachen Konzepte von beiden Themen, dann die komplexeren Sachen und so weiter bis zum Ende hin zu behandeln, weil diese beiden Themen sich ganz gut dafür eignen, dass man immer wieder hin und her springt. Ja, weil da sind, das werden wir dann sehen, viele Sachen, die ähnliche Konzepte, ähnliche Datenstrukturen und so weiter verlangen. Aber bei allen anderen Teilthemen ist es nicht so. Ja, wenn man jetzt den Ansatz fahren würde, ich erkläre Ihnen erstmal, wie ein ganz primitives, einfaches Betriebssystem funktioniert, dann könnte ich natürlich da alles abhandeln, alle Komponenten, die ein Betriebssystem hat und dann zu schwierigerem übergehen. Aber das würde das Verständnis nicht unbedingt verbessern. Aber ich denke, für diese Sachen Speicherverwaltung und Dateisysteme wird das ganz gut funktionieren. Jetzt aber nochmal ein klassisches einzeln abgehandeltes Thema, wo es nur ums Scheduling geht. Kurze Gliederung, es wird damit losgehen, warum gibt es das, ja, was machen wir damit. Dann geht es um die Unterscheidung zwischen zwei Prinzipien oder zwischen zwei prinzipiell unterschiedlichen Scheduling-Ansätzen, eben kooperativ und mit Unterbrechungen, präemptiv genannt. Dann kommt nochmal ein kurzer Blick auf CPU- und I/O-lastige Prozesse, davon habe ich auch schon mal gesprochen. Danach werden wir uns verschiedene Ziele anschauen, die Sie als potenzieller Entwickler eines Schedulers verfolgen könnten oder auch als jemand, der auswählt, welchen Scheduler oder welches Betriebssystem mit einem bestimmten Scheduler Sie verwenden wollen, weil abhängig von Ihrer Anwendung, was Sie mit der Maschine machen wollen, eben der eine Scheduler vielleicht besser als der andere ist. Danach kommt ein längerer Block, wo wir einfach verschiedene Standard-Scheduling-Verfahren uns anschauen werden. Und was hier in der Gliederung noch drin steht, der Praxisteil zum Linux-Scheduler, werde ich wahrscheinlich entfallen lassen. Ist jetzt in den Folien nicht drin, die ich Ihnen auf die Webseite gestellt habe, weil das einfach nochmal eine halbe Stunde Zeit brauchen würde, die wir wahrscheinlich nicht haben. Und es würde Sie inhaltlich auch nicht wirklich weiterbringen. Also wenn ich es so lasse, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich es also nicht behandeln werde, dann kriegen Sie am Ende nur noch einen Literaturhinweis, wenn Sie es wissen wollen, wo Sie nachlesen können, wie der Linux-Scheduler arbeitet. Okay, zur Einführung. Worum geht es? Wie so oft haben wir es mit dem Grundproblem zu tun, dass es mehrere Prozesse oder Programme im System gibt. Und grundsätzlich ist es immer so, die konkurrieren um alle Betriebsmittel, die es gibt. Betriebsmittel kann eben sowas wie Speicher sein. Ja, alle Prozesse wollen irgendwie einen Teil des Hauptspeichers nutzen. Da wird es die Aufgabe der Speicherverwaltung sein, diese verschiedenen Bedarfe irgendwie zu befriedigen. Und genauso gilt es mit allen anderen Sachen. Alles, was an Ressourcen irgendwie da ist, da konkurrieren die ganzen Prozesse drum. Und das Betriebssystem hat eben die Aufgabe, da einfach für Klarheit zu sorgen und die Sachen irgendwie fair zu verteilen. Und eine der Sachen, die die Prozesse alle brauchen, ist eben Rechenzeit, damit sie überhaupt irgendwas tun können. Und da die Entscheidungen zu treffen, das ist die Aufgabe vom Scheduler. Der Scheduler legt fest, wann welcher Prozess wie lange laufen darf. Das ist so die Grundidee. Und das ist natürlich etwas sehr Wichtiges, weil wenn Sie einen schlechten Scheduler haben, dann werden Sie eine schlechte Performance von einzelnen Prozessen kriegen. Ja, zum Beispiel indem Sachen, die interaktiv sind, einfach kein ordentliches interaktives Verhalten zeigen. Ja, also so die Horrorvision Texteditor, Sie drücken drei Buchstabentasten und es passiert erstmal nichts. Und dann passiert immer noch nichts und irgendwann erscheinen drei Buchstaben gleichzeitig auf dem Bildschirm. Was aber nichts mit der Reihenfolge irgendwie, na gut, in der Reihenfolge schon, in der Sie die eingegeben haben, hoffentlich, sonst wäre es ganz schlecht. Aber zumindest nicht so, dass Sie irgendwie noch den Abstand zwischen den Tastendrücken da feststellen können. Ja, dass Sie bei einem System, was unter sehr hoher Last steht, eventuell mit Verzögerungen rechnen müssen, wird sich nicht vermeiden lassen. Aber trotzdem können Sie eben durch Wahlen des vernünftigen Schedulers viel tun an der Gesamtperformance und auch am Verhalten einzelner Prozesse. Eins meiner Lieblingsbilder ist immer das Zustandsübergangsdiagramm. Ja, das sind ja die drei wichtigsten Zustände, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Hier diesen Wechsel auf der rechten Seite von Running nach Blocked und dann wieder nach Ready. Das haben wir im Zusammenhang mit Interrupts gesehen oder mit Zugriff auf Hardware. Ja. Diese ganzen IO-Operationen, die laufen immer da in diesem rechten unteren Bereich rum und letzten Endes durch das ganze Dreieck durch. Und was aber der Scheduler jetzt macht, der hat explizit die Verantwortung nur genau für diese beiden Wechsel zwischen Running und Ready. Ja, alles andere hat der Scheduler nichts mit zu tun und das ist seine Domäne. Was sind jetzt Punkte, an denen ein Scheduler überhaupt aktiviert werden könnte? Da gibt es verschiedene Sachen. Zum einen jedes Mal, wenn Sie einen neuen Prozess erzeugen, ändert sich ja die prinzipielle Menge ja, der Prozesse, die im System sind. Das heißt, das wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um den Scheduler vielleicht zu aktivieren und zu sagen, guck mal, wer jetzt als nächster Prozess rechnen soll. Günstig ist es deswegen, weil Sie ohnehin schon in den Kernel-Modus umgeschaltet haben. Na, wenn Sie Fork verwenden und einen neuen Prozess erzeugen, da greifen Sie ja in die Datenstrukturen des Kernels ein. Es müssen neue Sachen in die Prozesstabelle geschrieben werden. Das heißt, der Prozess, der Fork gerade aufgerufen hat, der ist ohnehin schon unterbrochen. Ja, der wird in dem Augenblick erstmal nicht weiterarbeiten, weil jetzt gerade das Betriebssystem dabei ist, ihn zu verdoppeln und die Datenstrukturen ein bisschen anzupassen. Das ist also eine Geschichte und wenn Sie sich erinnern, ich hatte Ihnen gesagt, dass es bei Linux und auch bei vielen anderen Unix-Systemen so ist, dass dann zunächst immer mal der Sohn, der neu erzeugt wurde, vom Scheduler ausgewählt werden wird. Ja, das ist also zum Beispiel schon mal so eine Designentscheidung. Da können Sie in den Scheduler einfach reinprogrammieren, wenn gerade ein Fork passiert ist, dann führe als nächstes den Sohn aus. Sie können da aber auch reinschreiben, führe als erstes den Vater weiter aus. Das ist einfach nur eine kleine Unterscheidung und die beiden Scheduler sind identisch bis auf diese eine Unterscheidung. Aber es hätte schon großen Einfluss, ja, weil die Wahl, den Vater zuerst auszuführen, eben zu diesem Copy-on-Write-Problem führen kann. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wenn Sie also mit Fork praktisch einen zweiten Prozess erzeugt haben, dann zeigt zunächst mal, zeigen die ganzen Speicherinformationen im neuen Prozess auf dieselben physikalischen Speicherbereiche. Ja, also der neue Prozess teilt sich mit dem alten Prozess noch den Speicher. Und solange beide Prozesse nur lesend auf den Speicher zugreifen, geht das auch gut. Ja, die können dann unterschiedlich verzweigen oder sowas, also sich in verschiedenen Stellen innerhalb des Programms befinden, aber solange die nur lesen, ist das ja egal. Und in dem Moment, wo der erste Prozess schreibt, findet eben dieses Copy-on-Write, also Kopieren, erst in dem Augenblick, wo geschrieben wird, statt. Und dann wird praktisch der gesamte Speicherbereich dupliziert. Und dann kann der Schreibzugriff auf den jeweiligen jetzt getrennten Speicherbereich auch ausgeführt werden, also wirklich ein Wert geändert werden, weil es dann sicher ist. Vorher wäre es nicht gut, wenn Sie noch nicht den Speicherbereich dupliziert haben und in einem Prozess schreiben, dann würden Sie ja die Daten des anderen Prozesses mitverändern, was Sie nicht wollen. Und wenn Sie eben den Sohn als Erste ausführen lassen vom Scheduler, dann haben Sie da den Vorteil, dass der mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit als nächstes ein Exec machen wird, also ein anderes Programm nachlädt. Und dann können Sie den bisher benutzten Speicher eh wegschmeißen, na, weil das Ding neu initialisiert wird praktisch. Und wenn Sie es andersrum machen würden, Sie würden den Vater zuerst laufen lassen, der schreibt in eine Speicherzelle rein, dann kopieren Sie den Speicher. Dann kommt irgendwann der Sohn dran, der macht jetzt auch wieder sein Exec und dann haben Sie den Speicher umsonst kopiert. Weil Sie haben den ganzen Speicherbereich einmal in neue Speicherzellen reingeschrieben, um es da, das Ganze direkt wieder wegzuwerfen. Also das ist eine kleine Optimierung und das ist eine der Sachen, die in den Scheduler reingehören. Ein anderer Punkt, wo der Scheduler aktiv wird, jedes Mal, wenn ein Prozess blockiert, weil er einen I/O-Zugriff ausgelöst hat, dann kann der ja nicht weiterarbeiten. Das heißt, dann müssen Sie, egal wie simpel Ihr Scheduler vielleicht ist, müssen Sie auf jeden Fall den Scheduler aufrufen, weil es muss ja ein neuer Prozess ausgewählt werden. Irgendwas muss weiterarbeiten. Ein anderer Punkt ist, wenn ein bisher blockierter Prozess bereit geworden ist wieder, ja, also weil die I/O-Operation abgeschlossen ist, das wäre auch ein Punkt, wo Sie den Scheduler aufrufen könnten. Ja, Sie müssen das nicht. Das sind alles Designentscheidungen. Das System kann auch so sein, dass es halt, wenn es merkt, okay, ein blockierter Prozess ist nicht länger blockiert, dann wird halt intern irgendwo ein Zeiger verschoben und das Ding kommt in eine Bereitwarteschlange und bis zum nächsten Scheduler-Aufruf lassen Sie noch ein bisschen Zeit vergehen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, wenn ein Prozess, der gerade aktiv ist, sich beendet mit Exit, dann muss natürlich auch ein Nachfolger gefunden werden, der als nächstes weiterrechnet. Das ist also eine weitere Möglichkeit. Und dann werden wir sehen, dass es auch viele Fälle von Schedulern oder viele Beispiele gibt und alle modernen Betriebssysteme machen das so, wo sie sagen, ein Prozess darf nur eine bestimmte Anzahl Zeiteinheiten rechnen. Und wenn er die aufgebraucht hat, dann muss er unterbrochen werden. Das werden wir dann noch sehen, was dafür nötig ist. Ja, und immer wenn ein Interrupt auftritt, ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, an dieser Stelle schaue ich nochmal, zunächst wird natürlich die Interrupt-Behandlung durchgeführt, aber wenn der Interrupt-Händler zurückkehrt, ja, und praktisch wieder ein Prozess laufen darf, dann wäre an der Stelle auch Gelegenheit zu sagen, jetzt gucke ich mal, ob ich nicht einen anderen Prozess nehme. Wichtige Unterscheidung, das sind jetzt diese beiden prinzipiellen Kategorien von Schedulern, ist eben, hat der Scheduler die Möglichkeit, einen laufenden Prozess zu unterbrechen, ja oder nein? Wenn er das nicht kann und alte klassische Betriebssysteme haben so gearbeitet, zum Beispiel auch die Kombination von MS-DOS mit einem frühen Windows 3 oder sowas. Das waren kooperative Systeme. Das heißt, da war es so, irgendwann wählt der Scheduler mal einen Prozess aus und der rechnet dann und rechnet und rechnet und irgendwann macht er vielleicht einen I/O-Aufruf oder er beendet sich oder sowas. Jedenfalls, er macht eindeutig selber irgendwas, was dann ermöglicht, wieder den Scheduler zu aktivieren. Und das ist kooperativ in dem Sinne, dass wenn ein Prozess sich in eine Endlosschleife begibt, in der er vielleicht sogar sinnvolle Dinge tut, aber halt nicht mehr daraus rauskommt, dann kann er das tun. Ja, dann wird er die CPU dauerhaft besitzen und Sie haben keine Möglichkeit, da irgendwas dran zu tun. Die einzige Chance ist dann irgendwie, einen Interrupt zu generieren und damit dann vielleicht das Programm doch noch zu unterbrechen. Das heißt also, das ist nicht besonders praktisch, dieses kooperative Scheduling, weil es ausreicht, im System ein einziges schlecht programmiertes oder einfach egoistisches Programm zu haben. Das kann die CPU-Ressource vollständig blockieren. Und deswegen arbeiten alle modernen Betriebssysteme mit der Alternative, mit sogenannten präemptiven, es kommt aus dem Englischen preemptive, to preempt ist etwas unterbrechen, also mit unterbrechendem Scheduling. Und dafür sind gewisse Voraussetzungen an die Hardware nötig, sprich Sie müssen einen Timer-Baustein haben, der regelmäßig Timer-Hardware-Interrupts generiert. Ja, wenn Ihnen sowas fehlt, also wenn Sie irgendwie eine simple Rechnerarchitektur haben, die keinen Timer hat, dann können Sie machen, was Sie wollen, dann können Sie keinen präemptiven Scheduler nehmen. Ja, also auf solchen ganz einfachen Rechnern ohne Timer-Baustein ist nur kooperatives Scheduling möglich, weil Sie einfach da keine Handhabe haben. Was dann, wenn Sie so einen Timer haben und einen entsprechenden Scheduler programmieren, passiert ist, dieser Timer haut ja ständig Timer-Interrupts raus. Ja, also abhängig davon, wie er, was das für ein Timer-Baustein ist, kommen halt ständig Interrupts. Was auch immer gerade läuft, wird unterbrochen. Es startet diese Interrupt-Behandlungsroutine für den Timer und die wird in der Regel wahrscheinlich nur eine Variable hochzählen. Ja, also eine Zähler-Variable, die halt feststellt, wie viele von diesen Timer-Interrupts hat es schon gegeben. Und Sie wollen jetzt nicht jedes Mal, wenn der Timer-Baustein ein Signal gibt, den Scheduler aufrufen, weil noch während Sie dabei sind, den Scheduler aufzurufen, kommt schon der nächste Timer-Interrupt. Also die kommen sehr schnell. Deswegen werden Sie irgendwie festlegen, wie oft soll denn der Scheduler gestartet werden. Ja, da können Sie zum Beispiel sagen, jedes Mal, wenn 1000 Timer-Interrupts durch sind, das können Sie einfach irgendwie so einen Zähler runterzählen von 1000 auf 0 und wenn er auf 0 angekommen ist, dann sagen Sie jetzt bitte den Scheduler. Und wenn das passiert, dann kann der Scheduler sich die Gesamtsituation angucken, sagen, aha, aktiv war bis gerade ein Prozess X, na, und der hat so und so viel Rechenzeit schon verbraucht und ich entscheide jetzt, das reicht. Und dann könnte der Scheduler eben sagen, dieser Prozess rechnet nicht weiter, dann muss er dafür sorgen, dass also was auch immer an aktuellen Informationen in Registern und so weiter drinsteht, dass das weggeschrieben wird, ja, in die Prozesstabelle. Dann wird er nach irgendeinem Kriterium den nächsten Prozess auswählen und aktivieren. Ja. Und wenn er festgestellt hat, der Prozess darf noch weiterrechnen, also der schon dran war, dann beendet sich der Scheduler einfach und lässt eben den Prozess weiterrechnen. Ja, also so funktionieren grundsätzlich eben kooperatives oder präemptives Scheduling und das ist einfach eine wichtige zentrale Unterscheidung. Wir werden uns in den Beispielen Varianten von beiden Scheduling-Verfahren anschauen, auch weil es teilweise Sachen gibt, die ähnlich sind. Ja, also Sie können einen kooperativen Scheduler nehmen, der nach bestimmten Regeln funktioniert und dann ergänzen Sie den einfach um Timer-Interrupts, ja, um die Möglichkeit zu unterbrechen und dann kriegen Sie einen aus der anderen Klasse, der sich dann natürlich ganz anders verhält, weil er jetzt in der Lage ist, Prozesse zu unterbrechen, der aber zum Beispiel beim Finden der Entscheidung, wenn er denn dann entscheidet, wer soll der Nächste sein, der da dieselben Regeln verwendet. Da haben Sie eine gewisse Verwandtschaft, obwohl Sie in verschiedenen Hauptkategorien sind. Gut, wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, dass es Prozesse gibt, die eher I/O-lastig oder eher CPU-lastig sind. Deswegen ist das nur eine kurze Wiederholung. I/O-lastig nennen wir einen Prozess, wenn er eben hauptsächlich I/O-Blockadephasen hat, also ständig eine I/O-Anfrage auslöst und dann eben eine Weile warten muss, bis die Daten vom Gerät zurückgekommen sind. Und zwischen diesen I/O-Phasen liegen immer nur kurze Berechnungsphasen. Und ein CPU-lastiger Prozess ist es genau umgedreht, der ist überwiegend mit Rechnen beschäftigt. Und es ist hilfreich, wenn der Scheduler weiß, welche Prozesse von welcher Art sind. Ja, also wenn Sie irgendwie, sobald ein Prozess gestartet wurde, wenn das Betriebssystem praktisch Informationen speichert darüber, wie viel Zeit hat der Prozess mit Rechnen verbracht und wie viel Zeit hat er in I/O-Phasen verbracht. Das können Sie einfach als Statistik, ja, weil jedes Mal, wenn er blockiert, können Sie sich die Zeit merken und wenn er aus der Blockade rauskommt, merken Sie sich auch die Zeit und wenn er rechnet, die CPU-Zeit zählen Sie auch hoch und dann kriegen Sie einfach so auflaufende Summen, ja, bisherige Werte, wie viel CPU-Zeit, wie viel I/O-Zeit. Und daran können Sie dann so eine Unterscheidung hinkriegen und das erlaubt Ihnen eingeschränkt eine Prognose, wie er sich in Zukunft verhalten wird. Ja, prinzipiell ist natürlich das, was er bisher gemacht hat, erstmal ist das schon passiert, also es hilft nicht mehr, da ist alles schon gelaufen. Aber Sie gehen davon aus, dass ein Prozess, der eben bisher sich I/O-lastig verhalten hat, das auch in der Zukunft tun wird. Und damit können Sie dann hingehen und die im System vorhandenen Prozesse kategorisieren als CPU- oder I/O-lastig. Und das kann Ihnen helfen, die in einem guten Mix zu bringen. Weil das hatte ich Ihnen auch schon mal als Beispiel, glaube ich, genannt. Wenn Sie es irgendwie hinkriegen würden, zunächst alle I/O-lastigen laufen zu lassen und dann alle CPU-lastigen, dann würden Sie in einer Situation landen, wo teilweise die CPU idle ist, ja, weil alle Prozesse, die jetzt irgendwie ausgeführt werden sollen, gerade blockiert sind durch I/O und irgendwann werden die alle abgearbeitet und dann würden Sie sagen, so, jetzt machen wir schön die CPU-lastigen und die würden dann, weil sie kaum I/O machen, permanent um die CPU konkurrieren. Das gibt es natürlich nicht, ein Scheduler, der so arbeitet, weil es einfach abenteuerlich wäre, das zu tun, aber man könnte sowas programmieren und würde dann belohnt mit einem erstaunlich schlechten Laufzeitverhalten. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, mit Hilfe dieser Informationen Sachen zu optimieren und dann eher zum Guten hin zu bewegen. Also was Sie wollen ist, dass Sie auf Ihrem System die I/O und die CPU-lastigen Prozesse schön durcheinander mischen, dass nämlich immer in diesen Blockadephasen hier, wo also der I/O-lastige nicht arbeiten kann, dass dann so eine längere Rechenphase von einem CPU-lastigen stattfindet. Das nutzt natürlich alles nichts, wenn Ihre Prozesse nicht von dieser Art sind. Ja, also wenn Sie halt ein System betreiben, wo nur I/O-lastige Sachen drauf laufen, dann ist es halt so. Ja, dann kann auch der Scheduler nichts mehr machen. Aber wenn Sie das vorab wissen, dass Sie zum Beispiel Datenbanken irgendwie nur auf dem Rechner drauf haben werden und die machen fast nichts anderes, als halt Zeug von der Platte zu holen, dann haben Sie nur ganz viele I/O-lastige Prozesse. Und also wenn Sie das vorher wissen, dann können Sie vielleicht überlegen, gibt es einen Scheduler, der auch mit der Situation noch irgendwie einigermaßen umgehen kann. Okay, der Scheduler wechselt also die Prozesse, vor allem dann, wenn er ein unterbrechender Scheduler ist, macht er das besonders häufig. Und die Frage ist, wie häufig wollen Sie, dass das passiert? Ja, Sie haben ja die Möglichkeit zu sagen, Sie machen zum Beispiel ein einfaches Zeitscheibenverfahren, jeder Prozess darf immer 1000 Zeiteinheiten rechnen, danach kommt ein anderer dran. Und wenn Sie so einen Wert haben, den können Sie natürlich manipulieren. Dann können Sie 100 oder 10.000 draus machen und damit grundsätzlich die Frage ändern, wie lange rechnet ein Prozess, bevor er abgelöst wird, also unterbrochen wird, damit ein anderer rechnen kann. Und da haben Sie zwei gegeneinander arbeitende Dinge. Ja, Sie wollen zum einen möglichst häufig die Prozesse wechseln, weil Ihnen das zum Beispiel zum Thema Interaktivität ein sehr gutes Verhalten geben wird, weil einfach Prozesse sehr schnell drankommen können. Ja, wenn jeder immer nur kurz rechnet, dann vergeht auch nur wenig Zeit, bis ein beliebiger Prozess auch mal wieder dran ist. Und das ist prinzipiell eine erwünschte Eigenschaft. Aber das Umschalten zwischen den beiden Prozessen kostet Zeit. Und da müssen Sie aufpassen, dass die nicht zu groß wird. Weil jedes Mal, wenn Sie von einem Prozess zum anderen wechseln, findet ein sogenannter Kontext-Switch statt. Ja, da muss also der aktuelle Zustand vom Prozess, das sind Registerinhalte, irgendwelche Statusinformationen über den Prozess, muss in diese Prozessliste, ja, das was wir am Anfang mal Prozesskontrollblock genannt haben, diese Datenstruktur, wo alle Prozessdaten drinstehen, da muss das reingeschrieben werden. Dann müssen Sie auch noch Informationen über die aktuelle Speichernutzung irgendwie anpassen, wenn Sie jetzt den nächsten Prozess aktivieren wollen, weil die Prozesse ja unterschiedliche Speicherbereiche nutzen. Die modernen Betriebssysteme arbeiten alle mit, was wir dann noch kennenlernen werden, Paging-Verfahren. Da haben Sie Seitentabellen, wo also eine ganze Menge an Informationen einfach über die genutzten Speicherbereiche drinsteht. Da müssen Sie die aktuelle wegschreiben und die vom nächsten Prozess laden. Das kostet alles Zeit. Ja, und wenn Sie jetzt so häufig den Kontext-Switch machen würden, also von einem Prozess zum anderen wechseln, dass Sie genauso lange einen Prozess rechnen lassen, immer wie der nächste Switch auch an Zeit benötigt, also 100 Zeiteinheiten meinetwegen, dann könnten Sie die Hälfte der ganzen Rechenzeit für dieses Hin- und Herschalten vergeuden. Also das wollen Sie nicht. Ja, deswegen heißt es, ein gesundes Mittelmaß finden, sodass nicht zu selten gewechselt wird, aber auch nicht zu oft, dass sie zu viel Zeit verbrennen.
Ja? Die Maus hat doch eigentlich auch immer Interrupts.
Ja.
Haben Sie da eigentlich auch Einfluss? Weil wenn ich durchgehend Interrupts noch reinwerfe bei jeder kleinsten Bewegung, dann brauche ich dafür eigentlich auch Rechenzeit? Oder?
Ja, aber was heißt bei jeder kleinsten Bewegung? Wenn ich jetzt die Maus hier lang ziehe, so, dann habe ich wahrscheinlich 100 Maus-Events erzeugt damit. Aber in derselben Zeit hat er mehrere Millionen Befehle ausgeführt. Also und auch mehrmals die Prozesse gewechselt. Mhm. Also das passiert halt so schnell, dass Sie, dann müssten Sie schon eine so hochauflösende Maus haben, die also noch viel mehr Events generiert, dass das dann irgendwie dem in die Quere kommt. Aber diese paar, das sind ja nur Positionsinformationen, da passiert nicht viel. Auch das Aktualisieren dann des Mauszeigers auf dem Bildschirm oder so, das ist auch nicht so aufwendig. Ja? Das würden Sie natürlich merken, wenn Sie irgendwie einen Z80-Prozessor mit einem Megahertz oder sowas oder 2 oder 8 Megahertz oder sowas nehmen würden, dann würden Sie natürlich das schon merken, weil dann kriegen Sie nicht mehr so viele Instruktionen durchgearbeitet. Aber mit den modernen CPUs kriegen Sie solche Sachen nicht mit. Generell natürlich jeder Interrupt, der ausgelöst wird, muss bearbeitet werden. Ne? Aber die Interrupts haben mit dem Prozesswechsel zunächst mal nichts zu tun. Es ist so, wenn Sie keinen Timer-Baustein hätten, ja, und deswegen einen kooperativen Scheduler verwenden müssen, dann könnten Ihnen solche externen Interrupts gelegen kommen, weil jeder Interrupt Ihnen eine Möglichkeit gibt, doch wieder den Scheduler zu starten. Dann haben Sie über einen Trick durch irgendeinen fremden Interrupt, können Sie dann sagen, ich nutze einfach die Gelegenheit und mache jetzt einen Prozesswechsel. Das kann ein solcher kooperativer Scheduler auch entscheiden. Aber davon abgesehen haben die beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Okay, es gibt dann, wenn Sie sich entscheiden, was für ein Scheduler der richtige sein könnte, gibt es eine ganze Reihe von Zielen, die Sie vielleicht verfolgen bei der Auswahl des Schedulers. Ja, das hängt davon ab, was für ein System Sie konstruieren, was für Software darauf laufen soll. Und da gibt es, ich habe mal 10 wesentliche Ziele aufgelistet und habe die in 2 Kategorien gepackt. Die einen sind mehr so aus Anwendersicht, ja, also Eigenschaften, die für einen Anwender, der das System benutzt, irgendwie angenehm wären. Und die andere Kategorie sind Eigenschaften, die das System an sich glücklich machen, im Sinne von reibungslosen Abläufen im Gesamtsystem. Zunächst mal diese 5 aus Anwendersicht. Das ist nur eine Inhaltsliste, die kommen jetzt auf den folgenden Folien alle im Detail. Ja, also da ist sowas wie Reaktionszeit, einfach als Beispiel, wenn Sie vorm Rechner sitzen und da interaktiv mitarbeiten, dann wollen Sie, dass eine sofortige Reaktion praktisch stattfindet. Und wie gesagt, das kriegen wir dann alles gleich im Detail. Und Sachen eben aus Systemen, Sicht sind so Dinge wie Prozessorauslastung. Na, Ihnen als Anwender ist egal, ob der Prozessor permanent beschäftigt ist oder zwischendurch auch mal Idle-Phasen hat, das ist für Sie nicht wichtig. Solange die Anwendung, die Sie gerade benutzen, sich ausreichend gut verhält, na, dann sind Sie als Anwender zufrieden. Aber aus einer globaleren Sicht ist es vielleicht auch wichtig, dass der Prozessor permanent benutzt wird, etwa wenn Sie ein kommerzielles Rechenzentrum sind und Rechenzeit an Kunden verkaufen. Dann kriegen Sie ja nur die in Anspruch genommene Zeit bezahlt, und wenn Sie es irgendwie schaffen, die Jobs, die von draußen reinkommen, so zu optimieren, dass der Prozessor permanent arbeitet, dann haben Sie am Monatsende einfach eine höhere Summe, die Sie in Rechnung stellen können, weil insgesamt mehr gerechnet wurde. Ja. Und wenn das eben nicht klappt, also der Prozessor häufiger mal untätig ist, dann haben Sie halt weniger Rechenzeit, die Sie tatsächlich verkauft haben. Also das sind dann Kriterien, die mehr so aus einer Gesamtsystemsicht relevant sind. Und das gucken wir uns jetzt alles im Detail an. Eine Geschichte ist also die Ausführdauer. Und wir werden ganz viele so Sachen sehen, wo es irgendwie eine Anfangs- und eine Endzeit gibt und uns irgendwelche Zeiten messen, die da vergehen, und da gibt es einfach verschiedene Sachen, die man sich angucken kann. Und eines davon ist einfach die gesamte Zeit vom Programmstart bis zum Programmende. Ja, das ist natürlich etwas, das stark schwankt, abhängig davon, wie viele Prozesse insgesamt im System sind. Also viele von diesen Kriterien sind so, dass Sie nicht sagen können, ich will da einen bestimmten Wert haben oder sowas, sondern dass Sie nur hingehen und sagen, wenn ich mehrere Scheduler vergleiche, dann gucke ich mir für Beispiel Auslastungssituationen einfach mal an, wie werden die von dem einen Scheduler bearbeitet und wie von dem anderen. Und dann kriegen Sie da irgendwelche Zahlen raus, die kleiner oder größer sind, und dann können Sie sagen, bei diesem Kriterium hat der eine Scheduler besser abgeschnitten für meine Testfälle. Ja, eine absolute Bewertung, dass Sie sagen, der ist echt besser als der andere, werden Sie damit nicht hinkriegen. Aber für Testszenarien, die dann auch für Ihr Anwendungsgebiet sinnvoll sind, kriegen Sie schon irgendwelche Aussagen raus. Und ja, also das kann man formalisieren, halt, indem man sagt, man hat N-Prozesse und die haben irgendwelche Startzeiten und Endzeiten, und dann können Sie einfach ausrechnen, was ist die durchschnittliche Ausführdauer, also wie lange hat es durchschnittlich gedauert, bis ein Prozess das System wieder verlassen hat. Und das ist eben ein mögliches Kriterium. Sie wollen natürlich, dass diese durchschnittliche Ausführdauer klein ist, ja. Aber das könnte mit anderen Eigenschaften dann in Konflikt stehen, sodass man vielleicht entscheidet, das doch nicht als Optimierungskriterium zu verwenden. Ein anderer Punkt, der stark mit Interaktivität zu tun hat, ist die Reaktionszeit. Also wie schnell kann das System reagieren, wenn Sie zum Beispiel eine Benutzereingabe machen. Wir ignorieren jetzt mal, dass dann auch wieder sowas wie Interrupts natürlich ausgelöst werden müssen, und betrachten nur das, was dann danach passiert. Ja, also wenn Sie irgendwas tun im Programm, dann wird natürlich der Interrupt sofort bearbeitet. Und jetzt ist aber die Frage, wann kommt dann der Prozess dran, der diese Daten aus dem Interrupt auswertet. Ja, Sie könnten versuchen, einen Scheduler so zu bauen, zum Beispiel, dass er prinzipiell nach jedem Interrupt den zuständigen Prozess für diesen Interrupt aufruft. Ja, das wäre jetzt etwas, was diese Reaktionszeit hier wahrscheinlich optimieren würde. Dass Sie sagen, wann immer es ein Tastatur- oder Mausereignis gegeben hat, sofort den Prozess dran nehmen, der es verarbeiten kann. Sie könnten aber auch einen anderen Scheduler haben, der einfach irgendwie eine Warteschlange von Prozessen hat und die schön stur der Reihe nach abarbeitet, völlig unabhängig davon, ob irgendwelche Interrupts ausgelöst wurden, die mit diesen Prozessen was machen. Und dann werden Sie unterschiedliches Verhalten rauskriegen und werden mal geringe und mal hohe Reaktionszeiten haben. Ein anderer Punkt, der oft wichtig ist, ist das Einhalten von sogenannten Deadlines. Das ist vor allem für Real-Time-Betriebssysteme interessant, Real-Time-Operating-Systems, also Sachen, die irgendwie Maschinensteuerung oder sowas machen, wo sie irgendwelche Messdaten erheben und automatisiert auf Basis dieser Messdaten ständig Entscheidungen treffen. Mein Standardbeispiel dafür ist so eine Temperatursteuerung. Sie haben irgendeinen Behälter mit einer Flüssigkeit drin und der muss in einem ganz präzisen Temperaturintervall bleiben, ja, weil wenn es zu kalt oder zu heiß wird, geht irgendwas kaputt. Und Sie haben halt die Möglichkeit, dadurch Erhitzen oder ein Kälteaggregat irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Und Sie überwachen halt permanent jetzt die Temperatur und sobald Sie eine Abweichung haben, steuern Sie gegen. Und wenn dieses System so ist, dass es stark schwanken kann, dann würden Sie halt hingehen und sagen, es ist wichtig, dass sobald ich einen Messwert habe, auch dass der entsprechende Prozess drankommt und sofort reagieren kann. Und es ist auch wichtig, dass kein einziger Messwert verloren geht. Und das wäre ein Beispiel für so ein Realtime-System. Und da arbeiten Sie typischerweise mit Deadlines, das heißt, Sie sagen, bestimmte Dinge müssen in einem bestimmten Zeitpunkt passieren und das System muss einfach sicherstellen, dass der Prozess so häufig rankommt, dass diese Deadlines alle eingehalten werden. Und das ist etwas, was man in einem normalen interaktiven System in der Regel nicht verlangt. Und wenn man zum Beispiel jetzt so ein Standard-Desktop-Betriebssystem nimmt und das auf Realtime-Eigenschaften umstellt, dann wird das typischerweise unangenehme Auswirkungen auf andere Sachen haben. Also es sind halt viele Dinge, die man nach da oder nach da optimieren kann, je nachdem, was man braucht. Aber man kann nicht alle Eigenschaften gleichzeitig optimieren, weil die einfach teilweise gegeneinander arbeiten. Ja, sonst gäbe es ja einen theoretisch optimalen Scheduler, den man einfach überall benutzen würde. Okay, eine Sache, die stark in dieses Kriterium aus Benutzersicht reinfällt, ist Vorhersehbarkeit. Ähnliches Verhalten von ähnlichen Prozessen. Die Grundidee dahinter ist, wenn Sie als Anwender den Computer benutzen und irgendwelche Dinge damit tun, dann entwickeln Sie so im Kopf ein eigenes Modell davon, was leichte Aufgaben und was schwere Aufgaben sind. Ja, also dass Sie bei schweren Aufgaben das tolerieren werden, wenn der Rechner einfach eine Weile braucht, um die zu bearbeiten. Und bei Sachen, die Sie einfach nach Ihren Erfahrungen her als leicht und schnell zu erledigen bewerten, da tolerieren Sie das nicht, wenn das Ding 2 Sekunden hängt und es nicht weitergeht. Und das ist die Idee, die dahinter steht, zu sagen, Aufgaben, die von der Struktur her gleich sind, also zum Beispiel von der Art, wie viele I/O-Zugriffe irgendwo drin sind und wie viel mit Daten gerechnet wird und so weiter, die sollten sich auch ähnlich verhalten. Das Extrembeispiel davon wäre identische Aufgaben. Also wenn Sie denselben Prozess mehrfach laufen lassen, dann wollen Sie, dass die auch alle gleichzeitig fertig werden zum Beispiel. Sie haben 10-mal dieselbe Aufgabe in 10 parallelen Prozessen und dann würden Sie sich wundern, wenn 9 davon ruckzuck durch sind und der 10. nicht. Dann hat der Scheduler nämlich irgendwie ein Problem, dass er eben diese Vorhersehbarkeit nicht umsetzt und obwohl Dinge genau gleichartig sind, sie unterschiedlich behandelt. Also das kann auch ein Kriterium sein. Es ist natürlich problematisch, das auch über die Zeit mit unterschiedlichen Situationen zu haben, weil wenn Sie ein System haben, was insgesamt wenig ausgelastet ist, dann werden Sie da immer ein besseres Verhalten haben, als wenn Sie die Systemlast verzehnfachen oder sowas. Ja, irgendwann stößt das System an Grenzen und die Sachen können nicht mehr so schnell laufen. Aber unter der Annahme, dass Sie auch noch mit gleicher Last ungefähr arbeiten, könnten Sie dann in diesem Punkt schon verlangen, dass Sie ein ungefähr vergleichbares Verhalten kriegen. Das ist auch ganz ähnlich wie der Punkt Proportionalität. Hier ist es noch stärker, diese Vorstellung von einfach und schwer, die teilweise einfach aus irgendwelchen technischen Vorstellungen herauskommt. Wenn Sie beispielsweise sowas haben wie eine Modem-Einwahl und das Abbrechen der Modem-Verbindung, dann könnten Sie so eine intuitive Vorstellung haben, dass der Verbindungsaufbau irgendwie kompliziert sein muss, weil der erinnert Sie daran, dass Sie ein Telefon nehmen und eine Nummer wählen und dann dauert es eine Weile und irgendwann steht die Verbindung da und dann müssen noch Hallo sagen und dann ist im Sinne eines Protokolls irgendwie die Verbindung aufgebaut, wohingegen für einen Verbindungsabbruch beim Telefonieren es reicht, den Hörer aufzulegen. Und dann könnte man so intuitiv sagen, okay, also ein Verbindungsaufbau ist sehr, sehr lang und ein Verbindungsabbruch ist sehr, sehr schnell. Aber tatsächlich würden Sie, wenn Sie eine Modem-Einwahl machen, vielleicht auch ein komplexes Verbindungsabbruchsprotokoll fahren im System, ja, weil Sie irgendwie dann noch Abrechnungsinformationen übermitteln und irgendwie geordnet alle möglichen Sachen beenden, bevor die Verbindung tatsächlich abgebrochen wird. Und Proportionalität wäre praktisch verletzt, wenn die intuitive Vorstellung davon, die man hat, wie lange etwas dauern soll, wenn das nicht dazu passt, wie das System das tatsächlich umsetzt. Das ist natürlich ein total weiches Kriterium, weil was ist denn intuitiv jetzt einfach oder nicht einfach? Also das ist etwas, was schwer umzusetzen ist. Aber was man eben durch so ja, irgendwie Marktforschung oder sowas, wenn man einfach guckt, wie ist die Toleranz von Benutzern beim Verhalten am Rechner, was man versuchen kann auch zu optimieren, um nicht wirklich ja, sinnvoll die Leistung zu steigern, aber die Zufriedenheit mit dem System. Ja. Und das kann ja wichtiger sein, wenn Sie in den Situationen, wo Sie sich einfach ärgern, weil irgendwas langsam ist, wenn Sie sich da nicht mehr ärgern, selbst wenn das den Preis hat, dass Sie insgesamt etwas länger am Rechner sitzen, aber irgendwie glücklicher dabei sind. Also das wäre auch ein mögliches Kriterium aus Benutzersicht. Okay, die restlichen Sachen sind also System, also Kriterien aus Systemsicht. Und da wäre ein Punkt wäre der Durchsatz. Durchsatz ist die Anzahl der Prozesse, die in einer bestimmten Zeiteinheit fertig werden. Und damit können Sie praktisch irgendwie messen, ja, welchen Durchsatz hat das System, also wie viel Arbeit hat es erledigt in einer bestimmten Zeit. Das ist auch wieder so ein Ding, was nur für ein bestimmtes Szenario mit Prozessen natürlich irgendwie Sinn macht. Was aber eben auch einen Gesamtüberblick gibt, was das System insgesamt leistet. Ja, wenn Sie jetzt Prozesse haben, die kurz und lang sind und die alle gemischt haben, kriegen Sie natürlich irgendwelche komischen Werte raus. Aber wenn Sie feste Testfälle definieren, die Ihre Anwendung gut abbilden, dann können Sie das durch verschiedene Scheduler durchlaufen lassen. Dann kriegen Sie auch wieder unterschiedliche Durchsatzwerte raus und können dann sagen, für meine Art der Systemnutzung ist dieser Scheduler, was den Durchsatz angeht, her besser als der andere. Dann haben wir Prozessorauslastung, das habe ich in der Einleitung schon kurz gesagt, gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, also die Frage, wie viel ungenutzte Zeit gab es. Dann gibt es einen Aspekt der Fairness. Ja, Fairness besteht aus zwei Sachen. Also zum einen ganz dramatisch, es darf kein Verhungern geben. Verhungern wäre, wenn Ihr Scheduler irgendwie es hinkriegt, einen bestimmten Prozess dauerhaft auszuschließen von der Ausführung. Der wird einfach nie ausgewählt. Alle anderen Prozesse oder die meisten laufen irgendwie, aber einer oder einige kommen einfach nie dran. Dann spricht man davon, dass der Prozess verhungert, ja, weil er nie CPU-Zeit bekommt. Und das wäre ein Aspekt von mangelnder Fairness. Allgemeiner gesehen wollen Sie keine allzu großen Unterschiede in der Behandlung der Prozesse haben. Es sei denn, Sie sagen explizit, es gibt wichtige und unwichtige Prozesse. Dann kriegen Sie ein Prioritätensystem, ja, wo es wichtigere Sachen gibt. Aber auch ein Scheduler, der mit Prioritäten arbeitet, kann trotzdem fair sein. Der kann nämlich dann zum Beispiel alle mit derselben Prioritätsstufe gleich behandeln und auch immer noch bei jetzt Prozessen mit ganz niedriger Priorität zum Beispiel darauf achten, dass die auch irgendwann mal drankommen. Na, weil eine niedrige Priorität sollte nicht dazu führen, dass man überhaupt nicht mehr rechnen kann. Und ja, das ist eben, wenn es denn Prioritäten gibt, dann wäre es auch ein Ziel, natürlich die Prioritäten entsprechend zu behandeln. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie so ein Zeitscheibenverfahren zum Beispiel haben, können Sie sagen, wichtige Prozesse, jedes Mal, wenn Sie drankommen, rechnen einfach ein bisschen länger. Ja, das wäre eine Möglichkeit, denen mehr Raum zu geben. Oder Sie sagen, alle Prozesse rechnen immer gleich lang, aber die, die wichtig sind, werden öfter ausgewählt. Ja, das sind zwei unterschiedliche Punkte, an denen Sie drehen können, mit verschiedenen Konsequenzen, aber beides würde dazu führen, dass wichtige Prozesse über die Zeit mehr Rechenzeit bekommen. Und der letzte Punkt ist Ressourcenbalance. Und dabei geht es jetzt nicht nur um die CPU-Nutzung. Das ist natürlich erstmal der zentrale Punkt. Der Scheduler verteilt die CPU-Zeit, also die Ressource CPU-Zeit auf die Prozesse. Das soll natürlich irgendwie ausbalanciert werden, ja, dass es vernünftig ist im Sinne aller anderen Punkte. Aber die Scheduling-Entscheidungen haben auch Einfluss auf die Ressourcennutzung von anderen Dingen, also zum Beispiel IO-Ressourcen. Und je nachdem, wie Sie den Scheduler konstruieren, kann es eben zu ungünstigen Situationen in der Ressourcennutzung führen. Und das wäre dann auch ein Kriterium. Okay, und nächstes Mal schauen wir uns an, wie jetzt Betriebssysteme für verschiedene Aufgaben, also zum Beispiel Desktop-Betriebssystem oder ein Realtime-Betriebssystem, einige von diesen Ressourcen halt, einige von diesen Kriterien dringender benötigt und andere weniger dringend. Gut, dann bis morgen. Danke.